Geboren, um zu lieben. Vielleicht hast du schon mal dir die Frage gestellt, wozu bin ich eigentlich hier? Was mache ich auf dieser Welt? Was ist für mich das Wichtigste in meinem Leben auch? Worauf kommt es letztendlich an? Und solche Gedanken, ähnliche Gedanken, hat sich ein Gesetzeslehrer gemacht zur Zeit Jesu. Jesus war in Jerusalem gewesen unterwegs. Die religiöse Obrigkeit hat sich immer mehr gegen ihn gerichtet, massiv auch, weil Jesus aufdeckte, was eigentlich in ihren Herzen gewesen ist. Und so stellten sie ihm immer wieder Fangfragen, um ihn zu überführen, um ihn irgendwie ranzukriegen, ihn zu verurteilen zu können, anzuklagen. Und Jesus scheute diesen Auseinandersetzung, diesen Konfrontationen nicht, sondern er hielt sehr gut dagegen. Mit guten, weisen Antworten. Und einer dieser Schriftgelehrten bemerkte, wie gut Jesus geantwortet hat. Und jetzt lese ich aus Markus Evangelium Kapitel 12 ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Ein Schriftgelehrter, wir würden heute vielleicht sagen, einer, der sich gut auskannte im Alten Testament, er wird hier nicht einer dieser Gruppierungen, das ist auch interessant, nicht einer dieser Gruppierungen zugeordnet. Kurz vorher kamen ja zunächst einmal die Pharisäer und hatten Jesus versucht. Dann kamen die Sadduzäer und haben Jesus versucht. Beide Gruppierungen hatten so ihre theologischen Schieflagen und auch ihre Schwierigkeiten mit Jesus gehabt. Aber hier heißt es nur ein Schriftgelehrter, und dieser scheint wirkliches Interesse gehabt zu haben an dem, was Jesus zu sagen hat. Er merkte, dass dieser gut geantwortet hat, gute, durchdachte, weise Antworten gegeben hat. Und so stellt er die Frage nach dem ersten, nach dem wichtigsten Gebot. Vielleicht hat er schon selbst gemerkt, alle Gebote halten, all die Anweisungen, all die Satzungen zu halten, das schaffe ich nicht. Aber vielleicht kann ich mich auf eins konzentrieren. Auf das Wichtigste. Das könnte ich vielleicht irgendwie hinkriegen. Was ist das Wichtigste? Jesus, sag's mir. Was ist das Wichtigste? Und dann kommt Jesus auf das sogenannte Doppelgebot der Liebe zu sprechen. Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, fügt Matthäus, der Evangeliumsschreiber, noch dazu. Ja. Daran hängt alles. Das ist die Grundlage für alle anderen Anweisungen im Worte Gottes, für alle Satzungen, all das, was Gott so wichtig ist. Das ist die Grundlage, das Erste, das Größte, das Wichtigste. Darauf baut alles auf. Und wenn dieses Gebot so wichtig ist, für Gott, für Jesus so wichtig ist, frage ich euch mal, sollte es dann nicht auch für uns wichtig sein? Oder? Was meint ihr? Wenn man eine Predigt zum Thema Liebe hört, dann kann man ja schnell so in Gedanken hineinkommen, kenne ich doch, schon oft gehört. Ich weiß, eigentlich sollte man, könnte besser laufen, zumindest bei den anderen. Ja. Und es kann auch passieren, dass man sich schnell gedanklich ausklingt. Geht mir auch manchmal so bei manchen Predigten. Bin ich gedanklich dann schnell verschwunden, denke über andere Dinge nach. Man denkt, ach, Thema Liebe, ein seichtes Thema, etwas für Weicheier, für Warmduscher, sowas. Aber doch, hört mal her, wenn dieses Thema unseren Herrn Jesus so wichtig ist, dann sollte es, und wie wir später sehen, auch nochmal der Bibel überhaupt ganz wichtig ist, sollte es auch nicht in unserem Leben eine große Priorität bekommen. Eine große Priorität. Dieses Gebot zeigt doch, wie sehr sich Gott danach sehnt, auch von uns geliebt zu werden. Warum sagt er, ist das Erste und das Wichtigste? Weil er sich auch nach unserer Liebe sehnt. Und größtes Interesse daran hat, dass wir seine Liebe, die wir empfangen, auch weitergeben an unsere Mitmenschen, an unsere Nächsten. Und hier dieser Schriftgelehrte, er bestätigt die Aussage Jesu nochmal mit eigenen Worten und ergänzt sie noch mit zusätzlichen Gedanken, wenn wir das so genau lesen. Und da spürt Jesus, indem er das nochmal nicht bloß nachblabbert, sondern noch ein bisschen ergänzt und teilweise sogar ein bisschen ja, tiefer noch, erkennt Jesus bei diesen Menschen, er hat etwas verstanden. Er hat sich bewegt, hier geht etwas in die richtige Richtung und dann bekommt er noch eine hoffnungsvolle Zusage. Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes. Kriegt dieser Schriftgelehrte zu hören. Es fehlt nicht viel. Du bist nah dran, beweg dich weiter in diese Richtung. Bleib dran, denk weiter darüber nach. Und wenn du dann soweit bist, dann triff die richtige Entscheidung. Denn darum wissen, allein reicht nicht aus. Das wissen wir, ne? Allein dieses Wissen darum reicht nicht aus. Triff die richtige Entscheidung. Im Lukas-Evangelium Kapitel 10, bevor Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, da antwortet ein Gesetzeslehrer, er wollte wissen, was er tun muss, um ewiges Leben zu erben. Und Jesus fragt zurück, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und darauf gibt er die gleiche Antwort wie Jesus nach dem ersten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu ihnen, richtig, du hast richtig geantwortet. Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Tu dies, setz es um. Handle dementsprechend. Ja. Dass du das weißt, ist schön. Aber jetzt handle auch so. Du dies, setz es um, handle dementsprechend. Es zu wissen, reicht nicht aus. Es muss auch dementsprechend gehandelt und gelebt werden. Aber sind wir mal ehrlich, ist das zu schaffen? Schafft ihr das? Gott vor allem anderen zu lieben? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit meinem ganzen Verstand und dann auch meinem Nächsten, genauso wie mich selbst. Ja. Ist es drin? Lieben, nicht nur mögen, gern haben, ja, freundlich sein, Sympathie entwickeln. Lieben, ihr Lieben. Lieben. Im Griechischen gibt's ja mehrere differenzierte Bedeutungen für das deutsche Wort lieben. Habt ihr alle schon gehört? Gibt es mehrere, zum Beispiel Eros. Dieses Wort wurde meist zwischen die Beziehung zwischen Mann und Frau verwendet. Es meint auch ein körperliches Begehren, ein Verlangen. Erotik wird davon abgeleitet. Und dann gibt es noch diesen Begriff Storge. Das ist für die Liebe zwischen Familienmitgliedern mehr so diese Familienbande oder so, dieser Zusammenhalt innerhalb der Familie beschreibt eine innige Zuneigung. Oder auch das Wort Philia, das ist so diese freundschaftliche Liebe, Fürsorge für Freunde untereinander. Zum Beispiel findet man die Art von Liebe in dieser Beziehung zwischen Jesus und Lazarus, seinem Freund Lazarus. Aber bei dem, über das wir heute nachdenken wollen, dem, über was wir heute nachdenken wollen, handelt es sich tatsächlich um diese Liebe, die mit Agabe wiedergegeben wird. Agabe, diese Liebe, die göttlich ist. Eine Liebe, die die höchste Art beschreibt, bewusst, bedingungslos, entschieden wird sich dafür, für diese Liebe. Das Beste für jemanden zu wollen, einfach nur deshalb, weil ich mich dazu entschlossen habe. Das ist unser Gott. Ja? Das Beste für jemanden zu wollen, einfach nur deswegen, weil ich mich dafür entschlossen habe. Nicht, weil er es verdient hat. Nicht, weil er so ein super Kerl ist. Egal, ob es dein Gegenüber verdient hat, ob es wert ist. Agabe beschreibt in erster Linie die Liebe, die Gott auch gegenüber der Welt hat. Die Liebe Gottes gegenüber der Welt. Aber doch auch wir als Kinder Gottes sind zu dieser Liebe, zu dieser Art von Liebe aufgefordert durch die Bibel. Eine Liebe, die dauerhaft ist, eine Liebe, die beständig ist, die aufopferungsvoll ist, heilend, versöhnend. Liebe, die mehr ist als ein Gefühl. Sie ist wirkungsvoll, sie zeigt sich im Leben, sie ist handlungsorientiert, auch furchtlos lesen wir. Diese Liebe ist furchtlos, urteilsfähig, entgegenkommend und sie ist großzügig. Wenn wir überlegen, wie großzügig unser Gott ist, gerade mit seiner Gnade, immer und immer wieder. Großzügig. Und wenn ich das so alles, diese Beschreibung dieser Liebe so vor Augen habe, dann merke ich, ganz schnell stoße ich da an meine Grenzen. Ganz schnell. Braucht's gar nicht lange. Braucht mir nur jemand komisch kommen. Ja? Ganz schnell geraten wir da an unsere Grenzen. Und als Jesus hier dieses erste und größte Gebot beschrieb, da rief er zu dieser Agabeliebe auf. Er möchte bei uns diese bewusste und anhaltende Entscheidung diesbezüglich bewirken. Und Gott hat auch ein großes Interesse daran, dass wir unsere Mitmenschen mit voller Güte, mit Barmherzigkeit, mit Liebe begegnen und dienen, ohne etwas zurückzuerwarten. Ja? Ohne etwas zurückzuerwarten. Der Apostel Paulus, er beschreibt mal diese Art der Liebe im Korintherbrief, im Kapitel 13, im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und er macht unter anderem deutlich, dass all unsere Begabung, all unser Einsatz für Gott, unser Dienen, all das, was wir leisten, total an Bedeutung verliert, wenn nicht genau diese Liebe unsere Motivation ist. Wenn genau diese Liebe nicht dahinter steht, verliert alles andere an Bedeutung. Ja. Und Paulus macht auch deutlich, trotz aller Prognosen und Prophezeiungen für die Endzeit, sagt Paulus, die Liebe vergeht niemals. Weil Gott nie vergeht. Weil Gott nicht aufhört. Die Liebe hört niemals auf, weil Gott nicht aufhört. Gott ist die Liebe in Person. Die Liebe ist Gott. Ein anderer Apostel hat noch zu diesem Thema Liebe sehr viel zu sagen, und das ist Johannes. Johannes bringt ganz klare und auch für uns sehr herausfordernde Aussagen zum Thema Liebe. Er wurde ja auch in der Kirchengeschichte oftmals als Apostel der Liebe bezeichnet, und sein erster Brief liefert da genügend Stoff für diesen Titel. Und ich würde uns gerne daraus mal ein paar Verse vorlesen. Ich habe das letzte Woche schon getan, heute Wiederholung. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Geliebte, das seid ihr. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Johannes spricht hier diese Briefempfänger mit Geliebte an. Und das ist die Grundlage, dass du dich geliebt weißt von Gott. Ohne dass du diese Liebe Gottes erkannt und ergriffen hast für dein Leben, bist du nicht fähig, diese Liebe auch weiterzugeben. Kannst du dich anstrengen, wie du willst. Dir das immer wieder neu vornehmen, wie du willst. Du musst erst mal selbst diese Liebe Gottes in deinem Leben erfahren und erlebt haben. Das ist die Voraussetzung, um so lieben zu können. Und jeder, der so lieben kann, sagt er, ist von Neuem geboren. Geboren, um zu lieben. Und dieser hat ein inniges, vertrautes Verhältnis zu Gott. So ist seine Schlussfolgerung. Diese Liebe, diese Fähigkeit zu lieben, ist ein Indiz dafür, dass unser Christsein echt ist. Hältst du diese Aussage mal aus? Die Fähigkeit zu lieben ist ein Indiz dafür, dass unser Christsein echt ist. Herausfordernd, oder? Was meint ihr? Also mich fordert dieser Gedanke schon heraus. Und es geht ja noch so weiter, Vers 8. Wer nicht liebt, hör zu, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das heißt nicht, dass es hier um Nichtchristen geht, sondern er schreibt ja an Christen, es sind Christen gemeint, die in einer gelebten Distanz zu Gott unterwegs sind. Dieses Erkennen in der Bibel meint immer Intimität, meint immer eine ganz enge Beziehung, eine Verbundenheit, eine Vertrautheit mit Gott hier in diesem Fall. Ja, ein ganz enges Verhältnis. Also wir werden in erster Linie zu einem vertrauteren, zu einem stärkeren, intimeren Verhältnis zu Gott aufgefordert. Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das war der größte Liebesbeweis aller Zeiten. Darin zeigt sich die Liebe Gottes zu den Menschen. Ja. Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt in diese Welt als die Möglichkeit für jeden, dieses wahre Leben, dieses göttliche Leben zu ergreifen. Vers 11 und 12. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir, und hör zu, schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Die erfahrene Liebe Gottes nimmt uns in die Pflicht, diese Liebe auch weiterzugeben. Einander zu lieben. Das ist ein Kennzeichen, dass der unsichtbare Gott in uns wohnt und wirkt, unsere Liebe zueinander. Wisst ihr das? Unsere Liebe zueinander ist dieses Kennzeichen, dass der unsichtbare Johannes sagt hier, niemand hat Gott jemals gesehen. Klar. Aber der Ausdruck dafür, dass Gott in uns wohnt, ist diese Liebe zueinander. Und dann hat die Liebe Gottes ihr Ziel erreicht. Vollendet heißt nicht, dass wir darin perfekt sind. Ja, aber diese Liebe Gottes wirkt in uns eine Liebesfähigkeit, die nicht von dieser Welt ist, die wir in eigener Kraft niemals hinbekommen, dass nur Gott schafft in uns, kommt in uns zur Vollendung. Lasst uns mal kurz rüberschauen in den ersten Petrusbrief. Hier bringt Petrus auch die Liebe zu den Geschwistern mit unserer Wiedergeburt, von neuem Geborensein, geboren um zu lieben in Verbindung. Kapitel 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren. Jetzt kommt die Begründung. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieses von neuem Geborensein ist die Grundlage für diese ungeheuchelte, anhaltende Liebe aus reinem Herzen. Und wiederum ist diese Liebe ein Kennzeichen für unsere Wiedergeburt. Ein Kennzeichen für einen wiedergeborenen Christen, diese Liebe, die in uns wächst. Und doch gibt es so viel Liebloses, auch Liebloses unter Christen. Stimmt das? So viel Lieblosigkeit auch unter Christen. Ich lese weiter Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hier wird nochmal bestätigt, dass diese Liebe Ausdruck und Kennzeichen für unsere innige Verbindung zu Gott ist. Diese Liebe ist ein Ausdruck dafür, dass wir mit Gott intim sind, eine innige Verbindung haben. Durch die Liebe bleibt die Präsenz, so will ich es mal ausdrücken, die Präsenz Gottes in unserem Leben. Vielleicht suchst du manchmal die Gegenwart Gottes, wünschst dir die Gegenwart Gottes in deinem Leben stärker zu spüren. Hier ist ein Weg. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wow. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir lieben, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also, ich will das vielleicht nochmal deutlich machen oder betonen, wir sind nicht aufgerufen, über den Leistungsweg Jesus unsere Liebe zu beweisen. Mit zusammengebissenen Zähnen, jetzt muss ich aber, und ein Grinsen auf dem Gesicht, lieben, lieben, lieben. Das funktioniert nicht, sondern wir haben uns diese Kraft der Liebe immer wieder zu erbitten, die in uns dieses Interesse daran bewirkt und auch die Disziplin ein Stück weit dahinter bewirkt und wachsen lässt. Gott ist es, der uns fähig macht, diese Liebe weiterzugeben. Im Kapitel 5 setzt Johannes dann seinen Gedankengang noch fort. Nochmal ein weiterer Textabschnitt, der mich zu dieser Überschrift bewegt hat, geboren, um zu lieben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, bitte müsst ihr zuhören, jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Ja, verstanden? Also jeder, der den liebt, der geboren hat, das ist Gott, liebt den, der aus Gott geboren ist, das sind die Geschwister. Ja? Ja, brauchen wir ein bisschen, ne? Aber Johannes liebt solche Sätze. Hieran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Jetzt geht's an die Gebote. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote, hör zu, sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also das sind ganz schön heftige Aussagen hier bei Johannes. Er bringt nochmal das Halten der Gebote mit ins Spiel beim Thema Liebe. Das Halten der Gebote als Ausdruck oder Kennzeichen der Liebe in unserem Leben. Er behauptet, seine Gebote sind nicht schwer. Du denkst, von wegen, ne? Von wegen. Das ist ein täglicher Kampf für mich, die Gebote Gottes zu halten. Viel zu oft versorge ich. Aber die Liebe Gottes will uns dabei helfen, die Gebote zu halten. Im Johannesevangelium bringt Jesus das selbst nochmal auf den Punkt. Wenn ihr mich liebt, sagt er, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Was löst dieser Vers bei dir aus? Was macht es mit dir? Ich schaffe es nicht, ich genüge nicht, bin ein loser Versager. Das geht ja noch weiter, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also man könnte das ja auch so verstehen, wenn ich die Gebote Gottes halte, beweise ich Jesus, dass ich ihn liebe. Oder? Aber doch fragwürdig. Oder ist jemand hier, der das schafft? Also wenn das Jesus meinen würde, dann wäre entweder keiner da, der Jesus lieben würde, oder Jesus hätte nicht sterben müssen, wenn wir in der Lage wären, die Gebote zu halten. Und dabei ist doch Gott die Quelle der Liebe. Und diese Liebe, die von Gott ausgeht, ist letztendlich die Kraft, die uns wiederum liebesfähig macht. In uns eine Willigkeit bewirkt, eine Willigkeit, dem zu gefallen, der uns geliebt hat und den wir lieben. Wenn ich jemand liebe, zum Beispiel meine Frau, dann interessiert's mich, was ihr gefällt. wie ich leben müsste, damit ich ihr eine Freude bereite. Ja, daran habe ich Interesse. Wenn ich Jesus liebe, interessiert es mich, was Jesus gefällt, wie er sich mein Leben vorstellt, wie ich ihm eine Freude bereiten könnte. Ja, also die Gebote halten ohne diese Liebe ist schwer, dann würde diese Aussage nicht stimmen. Das ist schwer, das kriegst du nicht hin ohne diese Liebe. Aber mit dieser Liebe, diese Liebe beflügelt dich, die Gebote Gottes zu halten. Die Liebe motiviert uns, dementsprechend zu handeln. Also nicht nur, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, Schatz, jetzt hast du mich informiert, jetzt weiß ich, was dir gefallen würde, schön, danke. Das reicht nicht aus, sondern das auch umzusetzen, so zu leben. Ich bin gewillt, das Realität werden zu lassen in meinem Leben und Gott gibt mir die Kraft dafür. Im Zusammenhang spricht ja Jesus, und das ist auch interessant, spricht Jesus über den Heiligen Geist, den er senden will, uns dahingehend zu helfen. Nicht aus eigener Kraft, sondern der Kraft des Geistes. Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Die Liebe zu Jesus gibt uns diese Kraft, an seinem Wort festzuhalten. An seinem Wort festzuhalten. Und gerade wenn wir in einer Zeit leben, und das nehme ich so wahr, wo das Wort Gottes immer mehr angefochten wird, in Frage gestellt wird, verfälscht wird. Was gibt uns die Kraft, dennoch dran festzuhalten? Es ist die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott, dass wir festbleiben an seinem Wort, festhalten. Wie gesagt, nicht aus eigener Kraft, denn diese Kraft daraus kommt, die aus der Liebe zu Jesus. Und damit wird uns der Heilige Geist helfen. Vers 26, der Beistand, und hier haben wir ihn, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gottes Wort lehren und erinnern an das, was Jesus schon uns verankert hat, zu uns gesagt hat. Ja, der Heilige Geist ist es, der uns dabei hilft und unterstützt, befeuert, so zu leben und zu handeln. Wenn wir uns mal erinnern, in Johannes 17, da betet Jesus zu seinem himmlischen Vater und er betet für seine Jünger, also auch für uns. Ja. Und abschließend sagt er, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Den Namen Gottes bekannt gemacht. Und er wird es weiter tun. Warum? Damit diese Liebe in ihnen sei, sagt er. Dieses Kennen Gottes, diese Intimität, diese enge Verbindung sorgt dafür, dass die Liebe Gottes in uns bleibt und wächst und zunimmt, uns verändert. Es geht nicht darum, um eine äußerliche Erziehung. Keine äußerliche Erziehung, kein Antrainieren, keine Anstrengung, keine Leistung, die wir zu erbringen haben, sondern es geht lediglich um eine enge Beziehung zum Vater. Das ist das, was der Liebe gut tut. Dadurch wächst die Liebe in uns. Wenn du versuchen willst, diese Liebe irgendwie zu erzeugen, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Schnell stößt du an deine Grenzen, weil der Maßstab und die Dinge, die die Bibel zu diesem Thema Liebe zu sagen hat, weitergibt, das ist menschlich nicht machbar. Das ist menschlich nicht machbar. Lest mal bloß Korinther 13 durch, dieses Wesen dieser Liebe. Lest es mal durch. Das ist menschlich nicht machbar. Ja. Am meisten bin ich immer orientiert, die Liebe glaubt alles. Ich kann doch nicht alles glauben. Ja. Schnell stößt du an deine Grenzen. Es ist so weit weg von unserem natürlichen Wesen, von unserem natürlichen Leben. Hören wir nochmal auf Jesus, Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also zunächst müssen wir die Liebe Jesu, ich sag's nochmal, wahrnehmen und annehmen. Sonst weißt du gar nicht, von was Jesus hier spricht. Hast keinen Vergleich, kein Vorbild für dein Handeln, für deine Liebe zu deinen Geschwistern, woran du das messen kannst, diese bedingungslose, hingebungsvolle Liebe, das eigene Leben hinten anstellen. Schauen wir nochmal zum Schluss in die Prophetie hinein. Der Apostel Paulus, er schreibt an Timotheus von den letzten Tagen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Schwere Zeit, man könnte auch sagen harte oder böse Zeiten übersetzen. Das griechische Wort wird sonst oft gebraucht für Menschen, mit denen schwer umzugehen ist. Ja, kennt ihr solche? Menschen, mit denen man schwer umgeht. Solche Menschen werden letztendlich diese Zeiten prägen. Und ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung so ist von unserer Gesellschaft und unserer Zeit auch. Ich lese weiter. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Hier haben wir es wieder. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend. Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Man könnte ja schnell denken, ach, die gottlose Gesellschaft. Nee. Nicht die gottlose Gesellschaft. Hier ist von Menschen die Rede, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Ja. Menschen, die meinen oder sich so geben, als gehören sie zu Gott, sie tun fromm, aber die Kraft, die sie verändern könnte, davon wollen sie nichts wissen. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr so dieses Klima unserer Zeit oder auch in der Christenheit so wahrnehmt, so empfindet. Ich finde da viele Parallelen. Das Vergnügen mehr liebend als Gott. Es breitet sich aus wie eine Seuche. Selbst die damalige Gemeinde in Ephesus, an sie ergeht die Ermahnung von Jesus selbst in Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja. Könnte das auch uns passieren? Könnte das auch uns passieren, diese erste Liebe zu verlassen? Nochmal zurück zum ersten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können Gott also auch aus halbem Herzen lieben. Mit geteilten Herzen lieben. Aber hier steht von ganzem Herzen. Was können wir tun? Wie können wir das hinbekommen? Immer wieder ganz bewusst die Nähe Gottes suchen. Uns von seiner Liebe füllen lassen. Immer wieder neu uns die Liebe Gottes bewusst machen. Eine enge Beziehung zu ihm führen in unserem Leben, in unserem Alltag, ihm verbunden sein, den Geist Gottes tagtäglich in unser Leben einbeziehen, unsere Entscheidungen, unsere Führung, unsere Orientierung, seine Kraft der Veränderung immer wieder annehmen, auch für unsere Herzen. Herr, verändere mich dahingehend. Ich will nicht in dem Alten stecken bleiben. Ich möchte mich verändern lassen von dir, den Heiligen Geist auch nicht betrüben durch unseren Lebenswandel, wo er sich zurückziehen muss einfach, weil er dieses unheilige Leben einfach nicht mit anschauen kann. Ja. Es geht um diese Intimität zu Gott. Geboren, um zu lieben, will heißen, durch unser von neuem geboren sein, sind wir fähig, diese Liebe Gottes auch weiterzugeben. Die Liebe Gottes, die er durch Jesus Christus uns offenbart hat, weiterzugeben. Immer mehr dazu fähig zu werden, diese Liebe Gottes zu erwidern und sie weiterzugeben an Menschen in unserem Umfeld. Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Menschen, mit denen wir in der Gemeinde sitzen. deinem Nachbarn. Möge der Heilige Geist uns dabei helfen. Amen.